Länger werden, aber ihr seid ja ganz entspannt, wie ich sehe. Ich möchte noch kurz ergänzen zu dem, was die beiden gesagt haben. Wir haben abends Veranstaltungen gemacht, die waren so Open-Air-Veranstaltungen, wo das ganze Dorf eingeladen wurde, und dann haben sie ein großes Banner aufgehängt und da stand irgendwas drauf, was ich nicht lesen konnte. Dann fragte ich den unseren Missionar, sag mal, was steht da drauf? Und er sagt, willst du das wirklich wissen? Ich sage, ja, schon. Er sagt, ja, da steht drauf, Zeichen und Wunder werden geschehen. Und dann in Klammern durch das deutsche Team. Und dann, oh. Kein Erwartungsdruck, aber irgendwie hat es doch was gemacht mit mir. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, da ist ein Glaube da, eine Erwartung, dass Gott handeln wird, dass Gott Wunder tun wird. Und Jesus sagt ja oft zu den Menschen, die zu ihm kamen mit Nöten und mit Bedürfnissen, wenn sie geheilt wurden, sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Sie kamen mit Glaube, mit Erwartung zu Jesus und haben das empfangen. Jesus hat nun manchmal nur ein Wort gesprochen, hat gesagt, sei heil, sei gesund, sei frei. Und sie haben es empfangen. Und das ist etwas, was wir lernen können von diesen Leuten. Sie haben einen Glaube. Die übernatürliche Welt spielt eine ganz große Rolle. Sie haben ein ganz anderes Weltbild wie mir. Wahrscheinlich ihr Weltbild ist der Bibel mehr entsprechend wie unseres. Und deswegen erwarten sie auch, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, wenn gebetet wird, dass Gott der gleiche Gott ist wie in der Apostelgeschichte und diese Dinge tut. Da war ein Mann zum Beispiel, der konnte auf einem Ohr nichts mehr hören. Da ein Tier, hat er gesagt, hat sich nachts irgendwie in sein Ohr reingegraben und hat dann irgendwie das Trommelfell aufgefressen oder was auch immer. Also war taub. Und dann kam er vor zum Gebet und wir haben ganz normal gebetet, vielleicht nicht so, wie wir es machen, so Herr Jesus, bitte rühr ihn an, sondern mehr in dieser Art, wie wir es auch von der Bibel her kennen, wie Jesus auch gebetet hat, beziehungsweise gesprochen hat. Im Namen Jesu haben wir gesagt, sei gesund oder dieses Ohr muss sich öffnen im Namen Jesu Christi, weil wir Autorität und Vollmacht bekommen haben, das zu tun. Und dann zwei Tage später oder am nächsten Tag hat er Zeugnis gegeben und gesagt, er kann komplett wieder hören. Sein Ohr ist wieder heil geworden. Und es waren einige andere Geschichten. Eine andere Frau, die 18 Jahre lang, ich konnte es nicht genau verstehen, was es war, irgendwie ein Darmleiden oder Magenleiden, also extrem schwierig, keiner konnte ihr helfen, kein Arzt, und Gott hat sie an dem einen Abend komplett gesund gemacht. Und es sind einige Geschichten, die passiert sind, und man kann wirklich nur Gott die Ehre geben und sagen, das ist, was Jesus tut. Dieser Jesus, der damals Menschen gesund gemacht hat und geheilt hat, macht es heute genauso. Durch uns. Wir sind seine Gefäße. Wir sind seine Botschafter. Wir sind seine Mitarbeiter. Und ich möchte lesen eine Stelle aus Matthäus 9, 35, folgende. Da heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Er sagte zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Ich war jetzt schon das vierte Mal in Kalimantan und diese Volksgruppe, der wir dort dienen, das sind Iban, das sind ehemalige Kopfjäger, also nicht unbedingt die freundlichsten Menschen, die man sich so vorstellen kann von ihrer Geschichte, sind Animisten, das heißt also dieser Dämonenglaube spielt eine ganz große Rolle und es ist so eine andere Kultur. Nach viermal verstehe ich immer nur noch ein Bruchteil von dem, wie sie ticken, wie sie denken, wie sie leben. Es ist so komplett anders. Fängt schon bei der Sprache an, bei den Lebensgewohnheiten, dem Lebensstil. Also das ist wirklich so anders wie unsere Kultur. Und für mich ist immer die Frage, wie können wir ihr Herz erreichen? Wie können wir die Botschaft, das, was wir von Gott empfangen haben, wie können wir das so vermitteln, dass sie es aufnehmen können, dass es nicht an sprachlichen und kulturellen Barrieren scheitert? Und jetzt hat mich auch bewegt und beim Nachdenken und Beten ist mir jetzt einfach ganz klar vor Augen gewesen, es ist die Liebe des Vaters durch uns, die diese Brücke zu den Herzen der Menschen ist. Anders geht es nicht. Die Liebe des Vaters, das ist diese Barmherzigkeit und Liebe, die auch Jesus hatte. Als er die Menschenmenge sah, heißt es hier, die Leidenden, die Kranken und auch die anderen, sagte, sie sind hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und das hat etwas mit ihm gemacht. Er war ergriffen von Mitgefühl. Und das griechische Wort, was hier verwendet wird, ist ein sehr starkes Wort. Da heißt es, es drehte ihm die Eingeweide um. So hat es ihn gepackt. Er war ergriffen von der Liebe des Vaters für diese Menschen. Und das ist ein Schlüssel. Und das habe ich auch zu den beiden gesagt. Er hat gesagt, wenn wir den Leuten dienen, wenn wir für sie beten, das ist so anders. Die verstehen euch nicht. Es ist nicht überall ein Übersetzer da, aber wenn ihr erfüllt seid von der Liebe Gottes, dann werdet ihr merken, wie Wunder geschehen, wie Dinge passieren, weil die Liebe öffnet eine Tür, die Liebe öffnet einen Weg zu den Herzen und sie können es empfangen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für uns hier, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Deutschland ist Missionsland. Wir müssen nicht nach Borneo fahren. Dort gibt es vielleicht bald mehr Christen wie hier, ich weiß es nicht, aber in etlichen Ländern dieser Welt passieren Dinge. Ich war erst vor kurzem mit einem chinesischen Gemeindegründer auf einem Seminar, es war alles sehr inkognito, weil der durfte nicht so bekannt werden. Das ist ein ganz einfacher Mann gewesen, das könnte dein Nachbar sein, und der hat erzählt, dass in den letzten 10 Jahren sie 140.000 Gemeinden gegründet haben und 1,8 Millionen Taufen, also Neubekehrte hatten, in einer Region in China. In den letzten 10 Jahren. Das ist wahrscheinlich eine der größten und schnell wachsendsten Gemeindegründungsbewegungen der Welt. Und es gibt viele Dinge in Indien und so weiter. Aber bei uns passiert sowas noch nicht. Und deswegen, das bedeutet es für uns, das bedeutet, dass wir ein anderes Denken entwickeln müssen. Wir müssen uns so sehen wie Missionare in unserem eigenen Land. Jeder von uns. Die Verlorenen gibt es genauso her. Es gibt auch viele Leidende und Kranke, vielleicht nicht so wie da. Andere Art von Leiden, andere Art von Krankheit, andere Art von Zerbrochenheit. Aber es gibt es auch hier. Die sind genauso verloren. In der Perspektive von Jesus gibt es nur 2 Kategorien von Menschen. Es gibt die Gefundenen und es gibt die Verlorenen. Die Gefundenen, das sind wir, die wir zu Jesus gefunden haben, die wir Teil der Familie Gottes geworden sind, erlöst und errettet durch Jesus Christus. Aber das ist nur ein Bruchteil, vielleicht in der fränkischen Region hier vielleicht 1% oder 1,5% von wiedergeborenen, echten Jesus-Nachfolgern. Der Rest sind mehr oder weniger sind verloren. Ja, manche sind vielleicht christlich unterwegs, aber sind trotzdem verloren. Aus der Perspektive von Jesus ist jemand verloren, der nicht in einer lebendigen Beziehung zu ihm steht. Es geht nicht darum, dass man irgendwie an Gott glaubt, dass man irgendwie christliche Werte hat, sondern die Frage ist, lebe ich in eine Beziehung zu dem Vater, zu dem, der Hirte meiner Seele ist? Lebe ich in dieser Beziehung oder nicht? Und ihr wisst es selber, dass die meisten in unserem Umfeld das nicht so leben. Und deswegen sagt Jesus auch hier, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und früher, vor 100 Jahren, wurde diese Stelle so ausgelegt, wir bitten den Herrn, dass er mehr Missionare ausschickt nach Afrika und nach Asien, nach Indien. Jetzt ist es so, dass wir bitten müssen, Herr, schick mehr Arbeiter in das Erntefeld in Deutschland und Europa. Ich war in Afrika vor einiger Zeit. Da haben die Leute mir gesagt, sie bereiten sich vor, als Missionare in das heidnische Europa zu kommen. Die Welt hat sich verändert. Das ist auf den Kopf gedreht. Wir sind inzwischen die Heiden. Ist so. Das christliche Abendland ist vorbei. Das müssen wir verstehen. Wir haben vielleicht noch Gott sei Dank ein paar christliche Werte in der Verfassung, in unserer Gesetzgebung. Aber das christliche Abendland in dem Stil, dass wir irgendwo davon reden, dass die Kirche und das Christentum die Mitte der Gesellschaft ist. Leute, das ist vorbei. Wir sind Missionsland geworden. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet viele Dinge, aber ich möchte 2 Dinge sagen. Ich habe nicht viel Zeit hier. Das erste ist, ich habe es schon angerissen, wir brauchen die Liebe des Vaters in unserem Herzen. Die Liebe des Vaters für die Menschen, die verloren sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über 30 Jahre Christ. Und ich war manchmal so beschäftigt mit Gemeindebau und Kirche und Christenvolk, dass ich gar keinen Kopf, gar keinen Blick mehr hatte. Ich hatte auch gar keine Beziehungen oder fast keine Beziehungen mehr zu Nichtchristen. Hat sich erst verändert, als ich einen Ruf bekommen habe, auch in so eine christliche oder eine missionarische Motorradarbeit einzugehen. Das ist keine christliche, ist eine missionarische Motorradarbeit, wo wir einfach Motorradfahrer mit dem Evangelium versuchen zu erreichen und wirklich in ihrer Kultur, mit ihrer Sprache, mit ihrer Musik. Die laden wir nicht ein in irgendeine Veranstaltung, sondern wir kommen zu ihnen, nämlich in den Biergarten, wo sie sich sonst gerne treffen. Und da fing es an, bei mir einfach um, dass ich umdachte. Plötzlich habe ich wieder Kontakt mit nichtchristlichen Freunden gehabt, hatte ich all die Jahre nicht mehr. Und dann habe ich auch in den letzten Monaten erst wieder so einen neuen Schub bekommen, dass ich gemerkt habe, wie Gott einfach mein Herz erfüllt mit dieser Liebe und ich eine andere Sichtweise bekomme, dass ich genauso den Blick habe, wie Jesus ihn hat, dass ich sehe, diese Menschen sind verloren und deswegen werde ich sie nicht richten und nicht verurteilen. Deswegen kam auch Jesus nicht, um Menschen zu richten, zu verurteilen, sondern er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Mission, das war sein Auftrag. Und das hat mich neu bewegt, jetzt auch in den letzten Monaten, dass ich verstanden habe, und ich bin ja schon Christ, lange Jahre Christ, ich bin Gemeindeleiter, und ich musste wieder zurückkehren zu den Basics, zu den Grundlagen des Glaubens. Darum sind wir hier, darum ist Kirche hier in erster Linie, um eine missionarische Stoßkraft in der Gesellschaft zu sein. Natürlich auch Gott anzubeten, Gemeinschaft zu haben, und all das ist auch wichtig. Aber wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, Menschen in Heim zu holen, in die Beziehung zu Gott. Und das ist eine gute Botschaft. Wir wollen niemanden mit Zwang missionieren, ganz und gar nicht, aber wir wollen ihnen die beste Botschaft dieser Welt nicht vorenthalten. Nämlich, dass sie gerettet werden können, dass sie Erlösung empfangen können. Und viele Leute, die wissen es nicht mehr. Viele Leute haben so ein verdrehtes Bild von Gott und von Kirche. Sie wissen es nicht, was es heißt, einfach eine Beziehung zu Gott zu leben. Und etliche Leute, die ich getroffen habe, die jetzt später Christen geworden sind, die haben mir gesagt, warum hat mir das vorher keiner gesagt? Warum habe ich das erst mit 45, 50 Jahren, wo mein Leben schon so kaputt geworden ist, warum hat mir das erst jemand gesagt? Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich schon viel eher diesem Jesus nachgefolgt. Es ist wirklich eine Top-Priorität für Jesus. Und deswegen soll es auch eine Top-Priorität für uns sein. Es gibt die Verlorenen und die sind viel offener, als wir denken. Die sind nicht so ablehnend. Manchmal sagen wir, Deutschland ist hartes Pflaster. Stein heißt schon so, ne? Stein ist ein harter Boden. Da sind die Leute so versteinert. Stimmt nicht. Glaub mir, es ist nicht wahr. Die Leute sind viel offener, weil jeder sucht letztendlich nach Friede, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Erfüllung, nach Sinn im Leben. Und das ist genau das, was Jesus ihnen anbietet. Was sagt Jesus? Ich bin gekommen, dass sie was haben? Leben und Leben im Überfluss. Das ist, was Jesus anbietet. Er macht einen Tausch mit uns, sagt, du kannst dein verkorkstes Leben mir geben und ich gebe dir mein Leben im Überfluss, erfülltes Leben, ein Leben im Frieden mit Gott und mit Menschen. Das will ich dir geben. Also das heißt, wir haben eine gute Botschaft. Wir müssen nicht anfangen, du verrotteter Sünder, hier geh endlich um. Ja, du hast die Hölle verdient. Diese Überführung von Sünde ist wichtig, aber das macht der Heilige Geist. Das machen nicht wir. Das müssen wir sie nicht vollpredigen. Das macht der Geist Gottes. Wenn sie aber die Liebe Gottes erfahren und erfüllt sind, dann wird ihnen der Geist Gottes das zeigen. Ich habe erst vor kurzem, vor ein paar Monaten, einen getroffen, der hat mir gesagt, er war katholischer, nomineller Christ. Und drei Menschen haben ihn in 2 Tagen auf der Straße angesprochen und haben ihm nur eine Frage gestellt, kennst du Jesus Christus? Und er hat gesagt, ich bin katholisch, ich bin in der Kirche und so, aber nee, persönlich kenne ich ihn nicht. Am nächsten Tag wieder 2 Leute, kennst du Jesus Christus? Und dann hat er gedacht, ich muss mal da ein bisschen nachforschen. Und er fängt an, die Bibel zu lesen, und war plötzlich so erfasst, als was er da liest und schreit zu Gott, sagt, Gott, ich will dich finden, ich will dich kennenlernen. Und Gott ist ihm so mächtig begegnet. Und er hat Sündenerkenntnis bekommen, hat ihm keiner was gesagt. Er hat plötzlich gewusst, ich habe so viel Bockmist gemacht, ich muss meine Sachen in Ordnung bringen. Dann ist er zu den Leuten hin, die er beklaut hat, und hat alles wieder gut gemacht. Und ist ein brennender Nachfolger Jesu Christi geworden, der jetzt überall auf den Straßen von diesem Jesus erzählt. Und nicht nur erzählt, sondern auch für die Kranken betet. Und etliche werden auf den Straßen gesund, weil es der gleiche Geist ist, der damals in der Bibel gewirkt hat. Der ist nicht anders geworden im Laufe der Zeit. Er ist kein aufgeklärter Geist, sondern ist ein lebendiger Geist. Ein Geist der Kraft, ein Geist, der Wunder tut, und deswegen macht es Jesus heute noch genauso. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Liebe ist der erste Punkt. Und das zweite ist, Jesus gibt den Arbeitern, seinen Jüngern Vollmacht, Autorität, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Und wenn wir Markus 16 lesen, das ist auch der Missionsbefehl in anderer Form, da sagt Jesus: Alle, die an mich glauben, die werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Sie werden auch in neuen Sprachen reden, sie werden Tödliches trinken und so weiter. Und es wird ihnen nicht schaden. Aber er sagt auch, ihr habt Vollmacht. Ihr habt Vollmacht, den Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund werden. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir Vollmacht und Autorität haben. Und diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Das ist, was die erste Christenheit ausgemacht hat. Deswegen hat sich das Evangelium so rasend schnell ausgebreitet. Die Liebe zu den Menschen, Barmherzigkeit, diakonischer Dienst und die Vollmacht des Heiligen Geistes. Deswegen beten die ersten Christen mit einer Kühnheit: Herr, strecke deine Hand aus, dass, was geschehen? Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus Christus. Das war ihr Gebet. Und das Gleiche ist auch wichtig für uns. Leute, die Zeit geht so hin. Wir müssen aufwachen. Die Esoteriker, die laufen den Christen den Rang ab. Für die ist es kein Problem, spirituell zu heilen. Das ist unser Erbe. Das hat Gott uns gegeben. Weil diese Leute können nur ein bisschen gesund machen oder hier und da ein Wehwehchen heilen, aber die Leute, die da sich öffnen, kommen in ganz andere Abhängigkeiten. Werden oft gebunden. Das sind auch diese dämonischen Dinge sind ja auch bei uns am Wirken, vielleicht mehr in anderen Bereichen. Aber die Esoterikwelle, die überschwemmt unser Gesundheitswesen. Wenn es zum Heilpraktiker geht, die meisten werden irgendwas auspendeln oder machen irgendwelche Dinge mit spirituellen Kräften und Energie. Und Leute, wir haben das Mandat von Jesus Christus bekommen, das Evangelium zu verkünden und die Kranken zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Das ist unser Mandat und unser Auftrag. Und wir müssen uns wieder darauf konzentrieren. Und das können wir lernen. Natürlich, wenn man sowas hört, dann fühlt man sich vielleicht überfordert und wie sollen wir das machen? Aber wir müssen erst mal in die Richtung denken und dann anfangen zu handeln und dann Schritte zu gehen. Und es geht in allen darum, dass Jesus geehrt wird und Menschen ganzheitlich das volle Evangelium hören und sehen. Und es geht nicht so schwer. Ich will euch am Schluss eine kleine Geschichte erzählen noch, weil die erst 2 Tage alt ist. Kam jemand zu mir, den ich in Kontakt bekommen habe, kein Christ, der kommt aus einem ziemlich harten Motorradclub raus, ziemlich verkorkste Geschichte in seinem Leben, auch große Ehekrise, und er hat uns, Christine und mich, gefragt, ob wir sie ein bisschen begleiten können, weil er gehört hat, dass wir sowas auch machen. Es lief also über ein paar Ecken und nach einer Weile, als wir dann uns mit ihnen wieder getroffen haben und die Ehe ist dann noch in eine größere Krise gekommen, das lag jetzt nicht an uns, sondern das war schon so, der Karren war schon so in den Dreck gefahren. Und dann dachte ich mir, ich muss ihm einfach irgendwie das Evangelium sagen. Und dann muss man sich erstmal überlegen, was ist denn das Evangelium? In kurzer Form, ganz prägnant, ihnen zu vermitteln, was heißt es, das Evangelium? Was heißt es, verloren zu sein, und wie kann man gerettet werden? Dann habe ich gedacht, tut mich nicht so einfach, um ihm das vielleicht so zu erklären. Ich schreibe ihm ein E-Mail. Dann habe ich das einfach per E-Mail geschrieben und gesagt, das ist eigentlich, was du brauchst. Das ist dein Grundproblem, dass du getrennt bist von Gott und du brauchst Erlösung und Rettung. Und er hat nie darüber was gesagt. Er hat immer nur, wenn wir uns getroffen haben oder wenn wir ge-E-Mails haben, hat er gesagt, interessant, deine E-Mails kommen immer gerade zu dem Zeitpunkt, wo es mir besonders schlecht ging. Hast du da einen Riecher dafür? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bete einfach für dich. Ich bete regelmäßig für dich. Und dann, wenn ich so einen Eindruck habe, dann schreibe ich dir das. Und dann hat er jetzt gesagt, ich muss mit dir reden. Und am Donnerstag war er dann bei mir im Büro. Und wir haben geredet und er hat einfach seine ganze Problematik nochmal erzählt. Und ich dachte mir, irgendwie hat er was verstanden. Ich wollte ihm immer wieder das Evangelium sagen und er erwähnt es mit keinem Wort. Und es war für mich auch schwierig, da einen Zugang zu finden. Das ist ja manchmal nicht so einfach. Ne? Wie bringe ich es rüber? Wie, ohne dass es hölzern klingt oder irgendwie so verkrampft ist, sondern wie kann ich ganz entspannt und einfach das Evangelium sagen? Es gab aber keine Gelegenheit. Dann dachte ich mir zum Schluss, was ich wenigstens machen kann, ich kann ihm Gebet anbieten. Und Leute, das könnt ihr alle. Auch Nicht-Christen, die meisten werden das Gebet von euch annehmen. Auch wenn ihr Leute auf der Straße trefft oder Bekannte, es geht ihnen nicht gut, fragt sie einfach, darf ich für sie beten, darf ich für dich beten? Das habe ich auch ihm gesagt, macht es dir was aus, wenn ich für dich bete? Ich glaube, dass Gott Gebete hört. Und sagt er, ja, macht mir nichts aus, Dankeschön, schüttelt mir die Hand und wollte gehen. Sag ich, nee, ich meine jetzt so direkt, wenn du da bist. Okay, gut, setzt sich wieder hin auf seinen Stuhl und ich sagte, ich bete ein bisschen anders. Ich legte die Hand so auf und habe ich einfach meine Hand nur auf ihn gelegt und plötzlich merke ich schon, wie der so ein harter Kerl, ein großer Bär, wie der innerlich so zerbricht. Und plötzlich kam so der kleine Junge raus, Tränen in den Augen. Ich habe gar nichts gesagt bisher. Aber während ich bete, sage ich, Herr, lass einfach deine Kraft und deine Liebe und deinen Frieden zu diesem Mann rüberfließen. Und es sind nicht die Worte, wisst ihr, das sind nicht die gewählten Worte, die frommen Worte, sondern es ist die Kraft des Geistes, die wirksam werden muss. Und dann bete ich einfach für ihn und dann sagt er plötzlich, mir wird so heiß. Und ich schwitze, dann hat er richtig geschwitzt und so und konnte das nicht einordnen. Und ich wusste genau, was es ist. Das ist die Kraft Gottes, die ihn da berührt hat. Und das habe ich schon öfters erlebt. So, wenn Leute etwas erleben von der Kraft Gottes, dass sie da das irgendwie spüren, entweder einen Frieden oder eine Hitze oder alles Mögliche. Und dann ist er aufgesprungen und es war einfach, war irgendwie, er konnte es nicht einordnen. Dann habe ich ihm noch schnell ein Traktat in die Hand gedrückt. Habe gesagt, das lies mal von Nick Vujicic, ihr kennt ihn vielleicht, der Mann ohne Arme und Beine. Das spricht dich vielleicht an und dann ist er gegangen. Und ich weiß, die Geschichte ist noch nicht vorbei und ich bete und hoffe und warte, dass er sich wirklich für Jesus entscheidet. Warum ich diese Geschichte erzähle, ist einfach, um zu zeigen, es ist nicht so schwer, gerade das Gebet anzubieten. Wenn Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er arbeitet und seine Ernte aussende, dann ist es in zweierlei Richtung gemeint. Aber wir beten für uns, dass wir bereit sind zu gehen, dass wir gesendet werden. Das andere ist, wir beten für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, dass Gott ihnen begegnet, die Augen öffnet, dass sie sehen können, den Lichtglanz des Evangeliums, so steht es mal im Korintherbrief, dass sie sehen können, wer Gott ist. Manchmal braucht es wirklich so eine Befreiungsschlag, dass die Augen aufgehen und sie sehen können, wer Jesus ist. Und dafür können wir beten. Und dafür möchte ich euch ermutigen und euch das zusprechen, dass das jeder von uns kann, ob klein, ob alt, ob jung, klein, ob alt, jung, ob alt, ob klein, ob groß, ob schon lange Christ oder neuer Christ, keine Rolle. Wir alle können Botschafter des Evangeliums sein, indem wir für Leute beten, ihnen Gutes tun, ihnen Liebe Gottes zeigen und wenn wir Gelegenheit haben, ihnen versuchen dann auch das Evangelium in einfachen, klaren Worten zu vermitteln. Und glaubt mir, viele Leute werden es annehmen, auch in Stein. Und da möchte ich noch beten. Herr Jesus, ich bete für diese lieben Menschen hier, für die LKG in Stein, dass du sie ermutigst und stärkst, und sie offen werden, diese Liebe und diese Kraft des Geistes zu empfangen. Und wenn ich bete, empfinde ich, dass Gott uns eine Sache noch zusprechen will oder uns fragen will. Nämlich die, wir können nur dann die Liebe des Vaters in unserem Herz aufnehmen, wenn unser Herz bereit ist dafür und wenn unser Herz frei ist. Wenn unser Herz zugemüllt ist mit Sorgen, mit Ängsten, mit unserer kleinen Welt, mit unseren Problemen, mit unseren Beschäftigungen, mit den Dingen, die wir sonst immer so wichtig sehen, da ist kein Raum und kein Platz dafür, dass die Liebe Gottes Raum gewinnt in unserem Leben. Und deswegen ist ein wichtiger Schritt, und ich glaube, das gilt für einzelne von uns hier, dass wir unser Herz wieder befreien lassen. Dass wir all diesen Schrott, den Müll, der sich da angesammelt hat, rauswerfen. Dass wir diese Dinge auf die Seite legen und bereit sind und sagen, Herr, füll mich neu mit dieser Liebe für diese Menschen, die verloren sind. Dass keine Gleichgültigkeit mehr Raum hat, sondern die Liebe des Vaters wieder Raum hat. Dass wir wieder Zeit finden, auch für die Menschen. Und ich glaube, es betrifft Einzelne hier, die auch ganz bewusst Schritte gehen müssen. Vielleicht müsst ihr sogar umkehren und es Gott um Vergebung bitten und sagen, Herr, wir haben all die Jahre jetzt so gelebt. Wir waren so beschäftigt mit unserer kleinen Welt. Und wir haben den Blick für die Verlorenen verloren. Und stellen wieder her, gib mir wieder deinen Blick. Das ist ein Gebet, was Gott erhören wird. Und ihr werdet merken, es wird einen Unterschied geben. Und dazu bete ich, Herr, und segne diese Gemeinschaft hier in dem Namen Jesu Christi, dass sie die Liebe und die Vollmacht des Geistes empfangen können und zu mutigen Zeugen werden von diesem herrlichen, auferstandenen Jesus. Dass Menschen auch hier in Stein gerettet werden und dich finden und zu Jüngern gemacht werden, die wieder andere zu Jüngern machen. In allem, Herr, sei dir die Ehre. Du bist groß, du bist mächtig. Und wir lieben dich von Herzen, Vater, weil du bist so gut. Amen.